Gnade sei mit euch und Friede. Von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir hören heute auf einen Abschnitt aus dem Johannesevangelium, und zwar Johannes Kapitel 20. Johannes Kapitel 20, und zwar die Verse 1 bis 10. Sofern Sie eine Bibel dabei haben, bitte ich Sie, das mit mir aufzuschlagen und zu lesen. Johannes Kapitel 20. Am ersten Tag der Woche aber kommt Maria Magdalena früh, als es noch finster war, zum Grab und sieht, dass der Stein von dem Grab hinweggenommen war. Da läuft sie und kommt zu Simon Petrus und zu dem anderen Jünger, den Jesus lieb hatte, und spricht zu ihnen: Sie haben den Herrn aus dem Grab genommen, und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Nun gingen Petrus und der andere Jünger hinaus und begaben sich zu dem Grab. Die beiden liefen aber miteinander, und der andere Jünger lief voraus, schneller als Petrus, und kam zuerst zum Grab. Und er beugte sich hinein, und er sah die leinenen Tücher daliegen. Er ging jedoch nicht hinein. Da kommt Simon Petrus, der ihm folgte, und er geht in das Grab hinein und sieht die Tücher daliegen und das Schweißtuch, das auf seinem Haupt war, nicht bei den Tüchern liegen, sondern für sich zusammengewickelt an einem besonderen Ort. Darauf ging auch der andere Jünger hinein, der zuerst zum Grab gekommen war, und er sah und glaubte. Denn sie verstanden die Schrift noch nicht, dass er aus den Toten auferstehen müsse. Nun gingen die Jünger wieder heim. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, als wir vor 2 Tagen hier zusammenkamen, am Karfreitag, da ging es um die Kreuzigung Jesu. Es ging damit unter anderem um die Botschaft, dass Jesus Christus wirklich gestorben war. Und dieses zu betonen, ist für die Evangelisten keineswegs nebensächlich. Es ist sehr wichtig. Bitte werfen wir noch einmal einen Blick auf Johannes Kapitel 19. Ich lese noch mal die Verse 32 bis 35. Dort heißt es: Da kamen die Kriegsknechte und brachen dem ersten Verbrecher die Beine, ebenso dem anderen, der mit ihm gekreuzigt war. Als sie aber zu Jesus kamen und sahen, dass er schon gestorben war, zerschlugen sie ihm die Beine nicht, sondern einer der Kriegsknechte stach mit einem Speer in seine Seite. Und sogleich floss Blut und Wasser heraus. Und der das gesehen hat, der hat es bezeugt. Und sein Zeugnis ist wahr. Und er weiß, dass er die Wahrheit sagt, damit ihr glaubt. Die Botschaft ist deutlich. Jesus, er war nicht scheintot. Jesus, er lag nicht in einem Koma, sondern er lag tatsächlich tot. im Grab. Er ist tatsächlich gestorben. Und am heutigen Tag, am heutigen Auferstehungstag, lautet die Botschaft: Christus ist wirklich auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Der Apostel Paulus bringt diese Botschaft im 2. Timotheusbrief, Kapitel 1, Vers 10, folgendermaßen zur Sprache. Christus hat dem Tod die Macht genommen. Und er hat Leben und Unvergänglichkeit ans Licht gebracht. Der Apostel Petrus formuliert in dem Abschnitt, den wir in der ersten Schriftlesung lasen, die Wahrheit der Auferstehung auf eine sehr erstaunliche Weise. Nicht in seiner Pfingstpredigt bezeugt er, ich lese nochmal Vers 24 aus Apostelgeschichte 2, ihn, den Sohn Gottes, hat Gott auferweckt, indem er die Wehen des Todes auflöste. Weil es ja unmöglich war, dass er, also dass Christus, von ihm, das heißt dem Tod, festgehalten würde. Es war unmöglich, sagt Petrus, dass Christus im Tode geblieben ist. Gott löste vielmehr, wie formuliert er das hier, die Wehen des Todes auf. Der Apostel Petrus vergleicht hier also die Auferstehung von Christus mit einer Geburt. Der Tod fungierte im Blick auf Christus wie eine Art Mutterschoß. Und wie bei einem schwangeren Mutterschoß kommt es dann zu Wehen und dann zur anschließenden Geburt. Und diese Geburt entspricht der Auferstehung Christi. Und folglich stellt diese Auferstehung Christi den Wendepunkt dar, den Wendepunkt in der gesamten Geschichte. Dieses Ereignis, es hat eine Wirksamkeit, die jede menschliche Vorstellung übersteigt. Die Macht, sie ist unvorstellbar. Dass durch die leibliche Auferstehung Christi dem Tod die Macht genommen ist. Ja, dass aus dem Tod, wie aus einem Mutterschoß, das Leben gekommen ist. Das, ihr Lieben, widerspricht all unserer Erfahrung. Nicht wahr, unsere Erfahrung sagt, dass der Tod wie ein grimmiges Monster alles unwiederbringlich verschlingt. Unsere Erfahrung sagt, der Tod, er ist wie eine riesengroße Krake, die unaufhaltsam auf uns zukommt und einmal jeden von uns in seinem Rachen verschlingt. So, in dieser Weise betrachten wir normalerweise unsere umgebende Wirklichkeit, unser Leben, ja alles, was hier auf dieser Welt so passiert. Und vermutlich ist es tatsächlich so, dass je älter wir werden, desto mehr Gewicht die Erkenntnis unserer eigenen Endlichkeit, unserer Vergänglichkeit hat. Niemand von uns, der noch alle Tassen im Schrank hat, würde von sich aus auf den Gedanken kommen, den Tod zu bezeichnen als den Mutterschoß des Lebens und die Auferstehung als das Auflösen der Wehen, der Geburtswehen. Aber genau das bezeugt das Evangelium. Es lehrt, dass mit der Auferstehung Christi die Fesseln des Todes zerrissen und vernichtet worden sind. Anders als bis dahin musste der Tod bei Christus seine Beute herausrücken. Ja, durch die Auferstehung Christi ist der Tod, ist auch unser Tod, in den Sieg des ewigen Lebens verschlungen worden. Und weil sich dies so verhält, verkündige ich Ihnen heute Morgen die Botschaft des Evangeliums. Der lebendige Christus hat die Fesseln des Todes zerrissen. Und wir sehen erstens zwei Zeugen kommen. Zweitens, zwei Zeugen sehen. Und drittens, zwei Zeugen glauben. Noch einmal, der lebendige Christus hat die Fesseln des Todes zerrissen. Zwei Zeugen kommen. Zwei Zeugen sehen. Und zwei Zeugen glauben. Also erstens, zwei Zeugen kommen. Meine Brüder und meine Schwestern, wenn wir den Bericht über die Ereignisse am Auferstehungsmorgen im Johannesevangelium, was wir eben gerade gelesen haben, mit den Berichten aus dem Matthäus, dem Markus und dem Lukasevangelium vergleichen, dann fällt eigentlich sofort der unterschiedliche Blickwinkel auf. Die anderen drei Evangelien berichten, dass sehr früh am Morgen mehrere Frauen zum Grab gingen. Sie gingen dorthin, um Spezereien zum Grab zu bringen. Der Evangelist Markus berichtet, dass es drei Frauen waren und er nennt sogar ihre Namen. Maria Magdalena, Maria, die Mutter von Jakobus und Salome. Und wir lesen auch, dass sie unterwegs darüber sprechen, wer ihnen wohl den Stein wegwälzen wird. Und als sie dann beim Grab stehen, da erscheint ihnen ein Engel. Wenn wir das vergleichen mit dem, was der Evangelist Johannes sagt, dann sehen wir, dass er sofort seinen Bericht auf eine einzige Frau fokussiert. Von Anfang an, und zwar auf Maria Magdalena. Über die anderen Frauen spricht er nicht. Offensichtlich verhielt es sich so, dass die anderen Frauen nicht sofort umgekehrt waren, als sie den weggerollten Grabstein erblickten und ihnen dann die Engel begegneten. Aber Maria Magdalena, sie eilte umgehend zu Petrus und Johannes. Übrigens, wenn ich hier davon spreche, dass sich das Evangelium nach Johannes auf Maria Magdalena, also auf eine Frau konzentriert und die anderen Frauen weglässt, wird durchaus auch im Johannesevangelium angedeutet, dass zusammen mit Maria Magdalena noch andere Frauen zum Grab kamen. Denn als Maria Magdalena bei Petrus und Johannes angelangt war, da sagte sie bezeichnenderweise, wir, Plural, Mehrzahl, wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Vers 2. Aber deutlich ist, Johannes, er fokussiert sich hier auf Maria Magdalena. Maria Magdalena, sie war ganz früh morgens zum Grab ihres geliebten Meisters gegangen. Am Sabbat hatte sie geruht, so wie es vorgeschrieben war. Aber nun, da der erste Tag der Woche anbrach, da begab sie sich frühmorgens zum Grab. Und als sie am Grab angelangt war, da stellte sie erschreckt fest, der große Stein, der die Mündung der Grabeshöhle verschlossen hatte, er befand sich nicht mehr vor dem Eingang der Höhle. Er war weggewälzt. Der Evangelist Matthäus berichtet, dass dies durch ein Erdbeben geschah, als ein Engel hinabstieg. Aber auch das ist offensichtlich für Johannes nicht wichtig. Johannes, er verfolgt hier den Weg von Maria Magdalena. Und diese Frau, sie machte angesichts des weggewälzten Steines unverzüglich kehrt und sie lief zu Petrus und Johannes. Und dabei ist sie von einem einzigen Gedanken gefangen. Nämlich von dem Gedanken, es müssen hier Grabschänder am Werk gewesen sein. Also nicht einmal im Tod lässt man Jesus in Ruhe. Und offensichtlich hält sie in dieser Situation es für das Sinnvollste, zu Petrus und Johannes zu gehen und denen das mitzuteilen. Nicht, was soll sie auch sonst als schwache Frau anderes tun, als das Wahrgenommene diesen Männern berichten. Aber wichtig ist, Maria Magdalena lief keineswegs zurück zu Petrus und Johannes als Zeugin der Auferstehung. Zeugin der Auferstehung wurde sie dann erst später. Nicht? Das lesen wir in Kapitel 20, Vers 18. Aber hier in unserem Abschnitt dachte sie noch mit keiner Phase ihres Daseins an die Auferstehung Christi. Sie lief zu Petrus und Johannes in der Überzeugung angesichts des weggefälzten Steines. Sie haben den Herrn aus der Gruft weggenommen und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Aber alles, was wir hier über Maria Magdalena in diesen 10 Versen lesen, das ist eigentlich nur Ouvertüre. Das ist eigentlich nur die Einleitung. Es geht dem Evangelisten Johannes hier nicht um Maria Magdalena. Über sie wird dann im Folgenden sehr ausführlich noch gesprochen. Aber hier ist sie lediglich das Mittel, durch das die beiden Jünger, Petrus und Johannes, zum Grab gebracht werden. Und im Folgenden widmet der Evangelist seine Aufmerksamkeit diesen beiden Männern. Wie gesagt, Petrus und Johannes. Petrus, der Mann, der wenige Tage vorher seinen Meister Christus dreimal verleugnet hatte. Und seine Beziehung war seitdem keineswegs in Ordnung gebracht worden. Davon lesen wir dann erst in Johannes 21, als der Herr ihn in Galiläa dreimal fragte, hast du mich lieb? Trotzdem, oder vielleicht gerade deswegen, Petrus, er rennt hier angesichts der Botschaft der Maria Magdalena zum Grab. Und zum anderen ist es Johannes, also der Schreiber des Johannesevangeliums selbst. Johannes spricht von sich selbst in seinem Evangelium sehr zurückhaltend. Er nennt sich den anderen Jünger, in Vers 4 und in Vers 2 ebenfalls den anderen Jünger und er fügt hier in Vers 2 noch hinzu, der, den Jesus lieb hatte. Aber er nennt sich nicht mit Namen. Aber diese beiden Männer, sie gehörten zu den Jüngern, die Jesus im Garten Gethsemane, also wenige Tage vorher, im Stich gelassen haben. Und sie waren beide dann diejenigen, die nachdem Jesus gefangen genommen worden war, zu dem Ort schlichen, an dem Jesus verhört wurde. Natürlich mit einem gehörigen Sicherheitsabstand, aber immerhin. Aber dort, gerade Petrus, er verleugnet seinen Herrn. Und dann lesen wir wieder von gerade diesen beiden Männern, Petrus und Johannes, wenige Tage nach der Auferstehung, bei der Pfingstpredigt von Petrus. Und kurz darauf, nachdem Petrus und Johannes im Tempel waren und dann den Gelähmten an der schönen Pforte des Tempels geheilten im Namen Jesu, da waren es wieder die beiden, die dann vor dem Gericht, vor dem jüdischen Gericht, dem Sanhedrin, erscheinen mussten, sich dort verantworten mussten und zu guter Letzt ausgepeitscht wurden. Und gerade diese beiden Männer, Petrus und Johannes, Sie wurden unmittelbar zu Pfingsten die zentralen Gestalten bei der Verkündigung des Evangeliums von der Auferstehung Christi. Gerade also die beiden Männer, von denen wir hier lesen. Die beiden Männer, sie sollen zu den Ersten gehören, die Gottes großes Werk in Augenschein nehmen dürfen. Gott bringt die beiden Jünger zunächst hier durch den Panikruf von Maria Magdalena zum leeren Grab. Und dort werden sie dann Schritt für Schritt zum Glauben an die Auferstehung Christi geführt. Petrus und Johannes, sie eilen nicht zum Grab, um den auferstandenen Christus zu begrüßen. Sie wollen sich lediglich vergewissern, ob Maria Magdalena recht hatte mit ihrer Aussage, dass dort Jesus verschleppt worden ist. Und so kommen diese beiden Männer zum Grab. Dann hören wir den zweiten Punkt. Der lebendige Christus, er hat die Fesseln des Todes zerrissen. Die beiden Zeugen, sie sehen. Die Nachricht, die Maria dem Petrus und Johannes brachte, gab den beiden Männern gleichsam Flügel. Sie gingen nicht zum Grab, nein, sie eilten, sie liefen, sie rannten zum Grab. Fast hat es den Anschein, als liefen sie um die Wette. Und vordergründig trieb sie dabei die Befürchtung an, könnte ja sein, dass Maria Magdalena recht hatte. Aber hinter diesem um die Wette rennen steckte Gottes Plan. Gott will nun, nachdem Christus aus den Toten auferstanden ist, so schnell wie möglich, dass dies den Aposteln bekannt wird. Das Rennen der beiden Männer geht so aus, dass Johannes gegenüber Petrus einen gewissen Vorsprung herausgearbeitet hatte und als Erster bei dem Grab eintraf. Was tat Johannes, als er als Erster dort zum Grab kam? Es wird hier sehr genau berichtet. Johannes, er beugte sich am Eingang des Grabes vor und blinzelte durch den Eingang der Höhle nach unten in das schummrige Dunkel. Und da erblickte er die leinernen Tücher. Es heißt, Johannes 20, Vers 5, Johannes beugte sich hinein und er sah die leinernen Tücher da liegen. Er ging jedoch nicht hinein. Als am Karfreitag Josef von Arimathea von Pilatus die Erlaubnis erhalten hatte, Jesus vom Kreuz abzunehmen, da kam nicht nur er zum Kreuz und nahm den Leib Jesu ab, sondern es kam auch Nikodemus hinzu. Und Nikodemus, so wird uns berichtet, kam mit 100 Pfund. Nach unseren Maßeinheiten sind das ungefähr 32 Kilogramm von Myrrhe und Aloe. Und ich bitte Sie, dass wir diesen Abschnitt noch einmal lesen. Es wird uns berichtet in Johannes Kapitel 19, in den Versen 38 bis 41. Man hört selten eine Predigt darüber, weil das ja eigentlich zwischen Kreuzigung und Auferstehung war. Aber lesen wir einmal diese Verse. Johannes Kapitel 19, die Verse 38 bis 41. Danach bat Johannes von Arimathea, der ein Jünger Jesu war, jedoch heimlich, aus Furcht vor den Juden, den Pilatus, dass er den Leib Jesu abnehmen dürfe. Und Pilatus erlaubte es. Da kam er und nahm den Leib Jesu herab. Es kam aber auch Nikodemus, der zuvor bei Nacht zu Jesus gekommen war. Und er brachte eine Mischung von Myrrhe und Aloe, etwa 100 Pfund. Und sie nahmen nun den Leib Jesu und banden ihn samt den wohlriechenden Gewürzen in leinerne Tücher, wie die Juden zu begraben pflegen. Es war aber ein Garten an dem Ort, wo Jesus gekreuzigt worden war, und in dem Garten ein neues Grab, in das noch niemand gelegt worden war. Dorthin nun legten sie Jesus wegen des Rüsttages der Juden, weil das Grab nahe war. Dass diese Grabtücher mit Myrrhe und Aloe gleichsam getränkt waren, ist jetzt hier am Auferstehungsmorgen nicht unwichtig. Denn dadurch, dass diese Tücher mit diesen wohlriechenden Gewürzen durchtränkt waren, behielten sie die Form, so als läge Jesus noch darin. Nicht Myrrhe ist eine Art von Harz, und Harz, das wissen wir, führt nach ein paar Tagen bei Leinentüchern, namentlich dann, wenn die Feuchtigkeit entschwunden ist, zu einer Verhärtung des Stoffes. Man kann es sich etwa so vorstellen wie getrocknetes Pappmaché. Und so bildeten diese Tücher nun am dritten Tag eine feste Hülse. Die Grabtücher, sie waren durch die Myrrhe so versteift, dass sie wie eine Art den Körper umschließen konnten. Und als Johannes nun einen Blick in das Grab warf, vom Hellen ins Dunkle, meinte er festzustellen, naja, da liegen doch die Grabtücher, also liegt da auch Jesus. Okay, der Stein ist vom Grab weggewälzt, das Grab liegt offen, aber Jesus, der liegt da noch, sieht man doch. Da waren doch die Tücher. Für Johannes also waren diese von Myrrhe und Aloe durchtränkten und inzwischen steif gewordenen Tücher der Beleg, Jesus liegt noch da unten im Grab. Was hatte Maria eigentlich für Panik verbreitet? Jesus, er ist nicht geraubt worden. Und Johannes hatte mehr oder weniger Frieden. Frieden mit einem toten Jesus. Woran auch immer es lag, dass der Stein weggewälzt war, die Totenruhe Jesu, sie war auf jeden Fall nicht gestört. Es steht zwar nicht da, aber man erahnt förmlich, wie Johannes durchatmete. Ja, also ist alles in Ordnung. Nachdem er den Blick in die Grabhöhle geworfen hatte, richtete Johannes sich aus seiner gebückten, gebogenen Haltung auf. Er meinte an diesem Tag genug gesehen zu haben, und er überließ nun die weitere Begutachtung des Grabes dem inzwischen eingetroffenen Petrus. Und von Petrus heißt es, der ging dann in das Grab hinein. Und auch er sah natürlich die harten Tücher da liegen. Aber er stellte fest, ja, die Form der Tücher war tatsächlich noch so, als ob Jesus noch darinnen lag. So als ob die Gewänder noch den Leichnam von Jesus umschließen würden. Aber der Leib Jesu, er befand sich nicht mehr in dieser harten Hülle der Grabtücher. Die Grabtücher waren nur noch ein leeres Gehäuse, ohne Inhalt, gleichsam ein Kokon. Jesus, er war weg. Er war nicht mehr im Grab. Und noch etwas fiel Petrus auf. Etwas, was Johannes offensichtlich völlig entgangen war. Das Schweißtuch. Das das Angesicht des Todes bedeckte, des Toten bedeckte, bildete nicht, so wie das normalerweise bei einem Toten der Fall war, mit den Grabtüchern ein Ganzes, sondern das Schweißtuch, es lag abgesondert, zusammengewickelt oder aufgerollt, etwas entfernt an einem anderen Platz. Bezeichnenderweise gebraucht die Heilige Schrift, wenn sie hier von der Inspektion des Petrus spricht, für das Wort sehen ein anderes Wort als das Wort, das sie für Johannes gebrauchte. Es ist schade, dass die Schlachter 2000 Übersetzung diesen Unterschied nicht zum Ausdruck bringt. Sie gibt die beiden unterschiedlichen griechischen Worte mit demselben Begriff wieder, mit sehen. Das anfängliche Beruhigtsein von Johannes darüber, dass Jesus offensichtlich noch im Grab liegt, das wird durch die Beobachtung des Petrus völlig zerstört. Was heißt das? Ihr Lieben, das heißt, Gottes Zeugen sollen sehen und sie sollen genau sehen. Nicht, wir sollten das beachten, was das Evangelium hier sagt. Es wird ja gelegentlich behauptet, an diesem Sonntagmorgen, da kamen ein paar Frauen und dann wohl auch noch ein paar Männer zum Grab. Es war noch dunkel, noch Morgengrauen und sie waren auch durcheinander angesichts all dessen, was sie erlebt hatten. Vielleicht auch ein bisschen verheult, sodass sie deswegen da im Halbdunkel irgendetwas Unbestimmtes wahrnahmen und daraus dann eine Auferstehung Jesu zusammenfantasierten. Nein. In Wahrheit verhielt es sich genau entgegengesetzt. Je genauer die Leute hinschauten, desto klarer war es, Jesus ist nicht mehr hier. Nicht? Maria Magdalena, sie warf nur aus der Ferne einen Blick auf das Grab. Sie kombinierte, als sie das offene Grab sah, Grabräuber, Leichenschänder. Johannes, der darauf einen Blick bis zum Grab, in das dunkle, halbdunkle Grab, blinzelte gleichsam, war davon überzeugt, Jesus, der muss da unten noch liegen. Man sieht ja da die Grabtücher noch. Erst als Petrus in das Grab hineinstieg und genau schaute, das Innere des Grabes gründlichst inspizierte, erkannte er, Jesus, er liegt nicht mehr hier. Aber Grabräuber waren das nicht. Der Umstand, wie die Tücher hier liegen, lassen einen Grabraub eigentlich ausgeschlossen sein. Nicht kein Grabräuber wird, um einen toten Körper mitzunehmen, erst die steifen, leinernen Tücher, die an dem Leichnam festklebten, mühsam abgepellt haben, die Grabtücher dann möglichst unversehrt wieder in der alten Form hingelegt haben, wenn das überhaupt möglich gewesen wäre. Es war völlig undenkbar, dass jemand die Tücherhülle so intakt lässt und den Körper mitnimmt. Hier ist etwas anderes geschehen. Denn eines war eben auch klar. Jesus liegt hier nicht mehr. Er ist ja nicht mehr hier. Was aber ist dann geschehen? Der zweite Punkt war, die Jünger, sie sahen. Die beiden Zeugen, sie sahen. Aber bevor ich zu meinem dritten Punkt komme, bevor wir also den Bericht hier von Johannes 20 weiterverfolgen und sehen, was dann geschah, will ich noch ein Wort über die Grabtücher verlieren. Ich sage ja wahrlich kein Geheimnis, wenn ich darauf hinweise, dass gegenwärtig und nicht erst heute Bücher, ja man hat den Eindruck, ganze Bibliotheken über diese Tücher geschrieben worden sind und auch noch geschrieben werden. Und vor allem geht es ja dann um das sogenannte Grabtuch von Turin, das Turiner Grabtuch. In diesem Tuch sollen die Konturen des Kopfes und des Leibes Jesu als negativ abgebildet sein. Ich gehe jetzt nicht näher darauf ein, wie dieses Grabtuch, das erst im Mittelalter entdeckt wurde, nach Turin kam. Aber Fakt ist, und das kann man in der entsprechenden Literatur nachlesen mit Belegen, dass seit dem 14. Jahrhundert 19 Päpste ihre Überzeugung zum Ausdruck gebracht haben, dass dieses Grabtuch echt ist, also das authentische Grabtuch von Jesus war. Zwischen den Jahren 1472 und 1480 erklärte Papst Sixtus IV. In vier Bullen, also in vier Erklärungen, dass das Grabtuch, Zitat, der höchsten Verehrung wert sei. Im Jahr 1506, also kurz vor der Reformation, proklamierte Papst Julius II. Das Fest des heiligen Grabtuches. Im Jahr 1950 berief Papst Pius XII. Den ersten internationalen Grabtuchkongress ein und brachte gleich zu Beginn seinen Wunsch zum Ausdruck, dass die Teilnehmer dieses Kongresses mit großem Eifer diese, Zitat, große und heilige Reliquie verehren sollten. Und noch später bezeichnete dann Papst Paul VI. Dieses Grabtuch als, Zitat, die wichtigste Reliquie in der Geschichte der Christenheit. Allerdings kam es danach dann zu einer umfangreichen, sehr detaillierten Untersuchung, die der Vatikan selbst in Auftrag gegeben hatte. Und diese Forschung kam zu dem Ergebnis, dass dieses Grabtuch nicht echt sei, sondern eine Fälschung aus dem Mittelalter. Das aber hindert keineswegs Tausende und Abertausende von Katholiken daran, trotzdem weiterhin nach Turin in den Dom zu pilgern, um einen Blick zu werfen auf dieses Grabtuch. Ich gehe hier nicht auf alle vorgebrachten Argumente ein, aber so viel will ich dazu sagen. Ihr Lieben, man braucht nur das, was geschrieben steht, ernst zu nehmen. Dann kann deutlich werden, dass das sogenannte Grabtuch in Turin niemals das Grabtuch sein kann, in das Jesus gewickelt worden war. Ich nenne drei Gründe dafür. Erstens ist das Grabtuch in Turin nicht durchtränkt von Myrrhe und Aloe, wie es ja sein müsste, wenn es das Authentische wäre. Man hat zwar dort einige Spuren gefunden von Pflanzen aus dem Nahen Osten, aber nicht Myrrhe und Aloe, jedenfalls nicht in dieser Intensität. Zweitens, wir lesen in der Bibel ausdrücklich, lesen wir mal genau, von Grabtüchern, Plural, Mehrzahl, nicht von einem einzigen Grabtuch. Und schließlich wird ausdrücklich in der Heiligen Schrift gesagt, dass das Schweißtuch für den Kopf getrennt war von den Leichentüchern. Und wenn man sich einmal ein Foto des Grabtuches von Turin anschaut, dann sieht dieses Tuch ganz anders aus. Da ist das Kopfteil mit dem Rumpfteil verbunden. Tatsächlich hätte man sich viele höchst wissenschaftliche und kostspielige Studien und Analysen schenken und ersparen können, wenn man die Aussagen des Johannesevangeliums ernst genommen hätte. Aber nun zurück zum Evangelium. Und damit komme ich zum dritten Punkt meiner Predigt. Der lebendige Christus hat die Fesseln des Todes zerrissen. Zwei Zeugen glauben. Mit all den Geschehnissen an diesem ersten Tag der Woche, also dass Maria Magdalena an jenem Tag morgen das offene Grab sah und dann sofort zu den beiden Jüngern lief und diese Jünger dann zum Grab rannten und dann die Grabtücher dort sahen, das hatte nicht den Sinn, von Gott her nicht den Sinn, ihnen eine Sensation oder eine neue Attraktion mitzuteilen, sondern es ging darum, dass diese beiden Männer auf diese Weise zum Glauben kommen. Und durch das Beachten der Fakten am und im Grab wird deutlich, dass das genaue Zurkenntnisnehmen von Fakten, dass also, ich sag mal, Vernunft und Glauben kein Widerspruch sind. Es ist also nicht so, dass man sagen dürfte, ist doch egal, ob der Leib Jesu im Grab geblieben ist, wichtig ist die Bedeutsamkeit der Auferstehung, der österliche Auferstehungsglaube. Nein, der Glaube an die Auferstehung Jesu setzt das Faktum des leeren Grabes voraus. Die Jünger, sie sahen wirklich, dass Jesus nicht mehr im Grab war. Und diese Beobachtung war für ihren Glauben unerlässlich. Allerdings, und das sehen wir jetzt im Folgenden ebenfalls, führten diese Beobachtungen allein noch nicht zum Glauben. Nachdem Johannes ebenfalls in das Grab ging und sah, heißt es, dass er glaubte. Johannes 20, Vers 8. Genauer sollte man hier eigentlich übersetzen, dass er anfing zu glauben. Da war der erste Lichtstrahl des Glaubens. Dabei ist noch etwas wichtig, dass wir hier in Vers 8 für sehen noch ein anderes, also ein drittes Wort haben im Urtext. Dieses Wort kann man auch übersetzen mit Johannes nahm wahr, Johannes erfasste. Fast könnte man etwas salopp formulieren, er schnallte es, was hier passierte. Und dann fing er an zu glauben. Und von daher wird dann auch der folgende Vers deutlich. Denn sie verstanden die Schrift noch nicht, dass er aus den Toten auferstehen musste. Die Jünger, sie sollten ganz genau das offene Grab in Augenschein nehmen. Gott wollte, dass sie ganz genau die leeren Grabtücher inspizierten, nicht nur mal so eben oberflächlich. Aber die beobachteten Fakten, also das Wissen, das durch Erfahrung, das durch Empirie gewonnen ist, es ist unerlässlich für den Glauben. Es ist unverzichtbare Voraussetzung für den Auferstehungsglauben. Aber es führt nicht automatisch zum Glauben. Wir müssen hier gerade angesichts des geistigen Klimas in der Neuzeit sehr genau sein. Deswegen will ich hier noch einen Augenblick verharren. Denn das dürfen wir nicht falsch verstehen. Meine Brüder und meine Schwestern, es ist deutlich, sehr deutlich, dass kurz darauf Christus, der Lebendige, der Auferstandene Herr, der Maria Magdalena erschien. Wir lesen es Johannes 12, die Verse 11 bis 18. Und noch am Abend desselben Tages trat er sichtbar in die Mitte der 10 Jünger, also ohne Thomas und natürlich auch ohne Judas. Jesus ist sogar vor ihnen. So lesen wir in Lukas 24. Und dann noch einmal, eine Woche später erscheint Jesus den 11 Jüngern, dann einschließlich Thomas, und Thomas greift hinein in die Wunden von Jesus. Dann sehen wir die Jünger Jesu in Galiläa und dann bei der Himmelfahrt auf dem Ölberg erneut. Johannes, er betont ausdrücklich, dass Jesus den Jüngern durch viele sichere Kennzeichen erschienen ist. Ja, Petrus und Johannes, sie haben den Auferstandenen gesehen. Es war sogar eine unverzichtbare Bedingung, um überhaupt Apostel sein zu können, dass man den Auferstandenen gesehen hat. So lesen wir in Apostelgeschichte 1. Aber Petrus und Johannes sollten hier dahin geführt werden, dass sie glaubten an die Auferstehung aufgrund der Heiligen Schrift. Hier am Grab erblickten die beiden Jünger nur die weggewälzte Grabplatte, die unzerstörten Grabtücher, das ordentlich zusammengewickelte Schweißtuch. Doch bezeichnenderweise endet dieser Abschnitt nicht mit der Beschreibung dieser Hinweise, dieser Indizien. Wir lesen nämlich, denn sie verstanden die Schrift noch nicht, dass er aus den Toten auferstehen müsse. Offenbar will Gott, dass seine zukünftigen Apostel, die bald in alle Welt gehen werden, um das Evangelium von dem gekreuzigten, gestorbenen und leiblich auferstandenen Jesus zu verkünden, dass sie zum Glauben an die Auferstehung kommen durch die Heilige Schrift, aufgrund dessen, was geschrieben steht. Warum? Nun, zum einen deswegen, weil die Apostel bald Menschen das Evangelium von dem auferstandenen Christus bezeugen werden, die selbst den Auferstandenen nicht sehen. Diese Menschen, sie müssen dann glauben aufgrund der Heiligen Schrift, so wie wir heute. Aufgrund des vernommenen Zeugnisses der Apostel. Petrus schreibt einmal an die Christen in Kleinasien in 1. Petrus 1, Vers 8. Ihr liebt ihn, Christus, und ihr glaubt an ihn, obgleich ihr ihn nie gesehen habt. Und er sieht das als ein Wunder des Heiligen Geistes. Dass Menschen ihr Leben dahingeben, bereit sind, diesem Herrn nachzufolgen, diesem Herrn ganz und gar zu vertrauen, den sie nie gesehen haben. Einzig und allein aufgrund des Zeugnisses der Apostel. Die Menschen, an die der erste Petrusbrief gerichtet war, es waren Menschen, die einzig und allein glaubten, aufgrund dessen, was die Apostel ihnen bezeugt hatten. Da ist es gut, wenn die Apostel selbst ebenfalls zum Glauben an den Auferstandenen kommen, aufgrund dessen, was geschrieben steht. Denken wir an die Pfingstpredigt. Petrus verkündet auch, dass er, wie alle Apostel, ein Zeuge der Auferstehung Christi ist. Wir haben ihn gesehen, sagt der Apostelgeschichte 2, Vers 32. Aber vorrangig führt er als Beleg für die Auferstehung Christi an, das, was geschrieben steht. Und er legt das ausführlich dar. Er zitiert hier Psalm 16 sehr ausführlich. Auch Paulus wird später im pisidischen Antiochien die Auferstehung Christi anhand von Psalm 2 erläutern. Hatte der Herr nicht selbst davon gesprochen, dass er auferweckt würde? Er vergleicht das mit Jona, der 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Fisches war. Und ich weise auch einmal hin auf die Argumentation von Paulus in 1. Korinther 15. Da gab es Menschen, die an die Auferstehung Christi nicht glaubten. Und Paulus weist hin, da gibt es Zeugen. Verschiedene Menschen ist Jesus erschienen, einmal sogar 500. Und er fügt hinzu, von denen die meisten noch leben. Mit anderen Worten, ihr könnt hingehen und sie fragen. Aber bevor Paulus das sagt, beruft er sich auf die Schriften. In 1. Korinther 15, 1 bis 4 sagt er, ich verkündige euch, dass Christus gestorben ist und auferstanden ist nach den Schriften. Erst im Anschluss daran folgt der Hinweis auf die zahlreichen Zeugen der Auferstehung Jesu. Und der zweite Grund, warum Petrus und Johannes zum Glauben an die Auferstehung aufgrund des Wortes Gottes geführt werden sollten, liegt daran, dass all das, was Petrus und Johannes bisher hier gesehen hatten, nicht ein notwendiger Beweis für die Auferstehung Christi war. Um das deutlich zu machen, darf ich nochmal an das Grabtuch von Turin erinnern. Nehmen wir einmal an, dieses Grabtuch wäre echt. was würde es denn eigentlich beweisen? Es würde weder beweisen, dass Christus tatsächlich gestorben ist, noch dass er auferstanden ist, oder? Selbst wenn es echt wäre. Die Grabtücher, die Petrus und Johannes dort im Grab sahen, die sind ein sehr starkes Indiz für die Auferstehung. Aber nicht etwas, worauf man alleine sein Leben gründen kann. Und deswegen heißt es ja so bezeichnend wie ein Antiklimax dann hier in Vers 10, die Jünger gingen wieder heim. So richtig erfasst waren sie von der Botschaft der Auferstehung noch nicht. Wenn die beiden Jünger schon da zum Glauben an die Auferstehung voll durchgebrochen wären, dann hätten sie wahrscheinlich ganz anders gehandelt. Aber eben, noch verstanden sie die Schrift nicht. Ich will es noch einmal betonen. Unser Glaube, er widerspricht nicht der Erfahrung, nicht der Empirie, nicht den beobachteten Fakten. Jedenfalls dann nicht, wenn man genau hinschaut. Aber unser Glaube, er ist nicht in dieser Empirie verankert, sondern in dem Wort Gottes. Petrus und Johannes, sie werden bald den auferstandenen Jesus sehen, mehrfach. Sie werden mit ihm sprechen. Sie werden ihn fragen und von ihm gefragt werden. Sie werden ihn anfassen, sie werden mit ihm essen und sie werden ihn dann in den Himmel auffahren sehen. Aber das Entscheidende für den Glauben auch eines Petrus, auch eines Johannes, wie auch für uns, da gibt es keinen Unterschied, ist das, was in Vers 9 geschrieben steht, dass wir die Schrift verstehen, dass er aus den Toten auferstehen müsse. Ich sage es einmal umgekehrt, wenn wir aus den Schriften verstanden haben, dass Christus aus den Toten auferstehen musste, dann haben wir lebendigen Glauben. Und zu diesem Glauben, aufgrund der Schriften, sollten auch diese beiden Jünger gelangen. Versetzen wir uns einmal einen Augenblick in den Schreiber dieses Evangeliums in Johannes. Johannes erteilt hier ja zu seiner eigenen Schande mit. Und es ist durchaus ein Schuldbekenntnis, dass er noch immer nicht die Schriften verstand, dass Christus aus den Toten auferstehen musste. Die Zeichen am und im Grab waren sehr vielsagend, waren deutlich. Aber es dauerte noch eine Weile, bis auch er die Heilige Schrift verstand, bis er das unerhörte Geschehen begriff und bis die Apostel dann insgesamt für ihr Leben und für ihren Tod sich diese Botschaft zu eigen machten, als Grundlage ihres Lebens, dass Christus die Wehen des Todes durch das Geschehen an jenem Morgen aufgelöst hatte. Denn es war unmöglich, dass der Lebensfürst durch den Tod festgehalten werden konnte. Amen.